Career Education ist etwas, was man eigentlich während dem Studium machen sollte, aber leider nicht jeder Student während dem Studium macht. Und wir in Deakin sehen Career Education als etwas, was halt studienbegleitend passieren soll. Also jeder Student sollte von Anfang an, wenn ein Studium anfängt, sich überlegen, warum mache ich dieses Studium eigentlich und was möchte ich nachher werden? Bei mir war es so, dass ich gar nicht wusste, was ich studieren wollte, als ich an die Uni gegangen bin und habe dann irgendwie, gut Betriebswirtschaft studiert, weil das war halt vielversprechend und irgendwann festgestellt, das ist nicht wirklich das Richtige für mich. Und dann dachte ich, gut, was mache ich jetzt damit?
Ja.
Und im ersten Semester hat mir keiner gesagt, was der Job bedeutet, was man mit dem Titel macht, was die Berufsaussichten sind oder was für ein typisches Jobprofil man damit erwirtschaftet. Und ich möchte das halt ändern. Und in Deakin wollen wir Career Education vom ersten Semester anfangen, wo wir sagen, lieber Student, jetzt bist du da. Warum bist du hier? Was möchtest du eigentlich werden? Und wie kommst du dahin? Wie kannst du deine Ziele oder Träume verwirklichen? Und Career Education ist das in die Bildung eingeflochtene Bildungssystem, das den Student vom Anfang an darauf vorbereitet, sein Ziel zu erreichen. Und wir haben mehrere Anhaltspunkte während des Studiums, wo der Student sich überlegt, okay, jetzt möchte ich in die Wirtschaft und mache ein Praktikum. Jetzt werde ich mal ein bisschen darüber nachdenken und vielleicht reflektieren, ob ich, was ich wirklich machen wollte, gut gemacht habe oder ob meine Zielrichtung sich ändert.
Also ein roter Faden, der sich durch das Bildungsleben zieht.
Genau so. Es ist ein roter Faden, der wirklich versuchen soll, den Studenten darauf vorzubereiten, was am Ende seiner 3 oder 4 Jahre Bachelorstudie macht.
Ist das ein neues Konzept? Gibt es das auch an anderen Unis? Oder kommt das durch den großen Konkurrenzkampf der sogenannten Alumnis zustande, dass man ja versucht, natürlich sich ein Netzwerk aufzubauen, auch als Universität?
Ich bin mir nicht sicher, ob es an anderen Unis genauso gemacht wird. Ich denke, jede Universität versucht heutzutage, irgendwo einen Wettbewerbsvorteil herauszubauen. Aber wir versuchen halt als jüngere Universität und progressive Universität neue Ideen zu gestalten. Und deshalb versuchen wir, etwas ein bisschen anders zu machen. Dass man Career Education innerhalb des Curriculums macht, ist nicht neu, aber vielleicht in der Intensität und diesem wirklich roten Faden durch das ganze Studium, das ist wohl neu.
In der Praxis, beschreiben Sie unseren Hörern nochmal genau, wie das abläuft. Hat man da als Studenten Ansprechpartner oder woher bekommt man diese Ratschläge?
Das ist innerhalb der Fächer. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Bachelor of Commerce studierst, hast du in deinem ersten Semester eine Vorbereitung auf, okay, was ist der Bachelor of Commerce? Wir machen ein bisschen ein Overview, was der Bachelor of Commerce machen soll. Und dann haben wir 4 normale Fächer, wo man vielleicht lernt, Einführung in Marketing, Einführung in Economics, Einführung in Finance. Und dann nach diesem ersten Eindruck, was man im Bachelor of Commerce macht, im zweiten Semester haben wir ein Fach, das ganz speziell auf die Zukunft und die persönliche Reflexion zielt. Wir nennen es Personal Insight. Und in diesem Fach erlauben wir dem Studenten ein bisschen zu analysieren, was er im ersten Semester gelernt hat und überlegen, was dieses Studium, was er jetzt schon ein Semester investiert hat, für ihn bedeutet und wo der Karriereweg ist. Und das ganze Fach ist herumgebaut, um dem Studenten zu zeigen, was die Berufsaussichten sind in diesem Kurs, Kontakte mit Leuten in Industrie, die ähnliche Jobprofile haben, zu pflegen, dem Studenten zu zeigen, was andere Aktivitäten notwendig sind, damit der Student möglicherweise eben seinen Lebenslauf aufbessern kann oder ein besseres Profil erwirtschaften kann. Und nach Beendigung dieses ersten Eindrucks, was diese Career Education angeht, schreibt der Student einen Plan von Aktivitäten, die er für den Rest seines Studiums machen möchte, damit er eben einen gewünschten Traumberuf findet. Und dann haben wir im zweiten und im dritten Jahr des Studiums nochmal ähnliche Aktivitäten, wo dann die Lecturer der jeweiligen Fächer dann mit dem Studenten nochmal auf diesen Karriereplan oder diesen Workplan für Career eingehen und den neu gestalten, damit diese Aktivitäten eben nicht einmal ausklingen, sondern halt progressiv durch das ganze Studium immer reflektiert werden.
Nun geht es um die Kernfrage, die schon erwähnt wurde, was willst du nach dem Studium machen? Darum geht es eigentlich, um die Leute irgendwie mal in den Arbeitsmarkt zu kriegen. Gibt es da Unterschiede? Weil ich sage mal, wenn ich Zahnmedizin studiere, ist es relativ klar, was ich irgendwann mal werde. Wahrscheinlich Zahnarzt oder irgendwo in der Gegend. Wenn ich aber einen Bachelor of Arts mache, dann ist ja der Ozean praktisch vor mir an Jobs. Mhm. Und das ist wohl genau das Problem, dass gewisse Abschlüsse sehr breit gefächert sind.
Und dass oft Studenten gar nicht wissen, was ihr Wert ist. Also ein Bachelor of Arts Student ist sehr, sehr gut qualifiziert und in vielen Fällen vielleicht sogar der bevorzugte Kandidat, weil Communication ist die Nummer 1 von den Soft Skills, die Arbeitgeber heute haben wollen. Deshalb ist ein Bachelor of Arts Student eigentlich perfekt für gerade solche Rollen. Aber der weiß gar nicht, was für Rollen ihm offen stehen, weil mit dem Bachelor of Arts verbindet man kein Jobprofil. Es ist nicht Dentistry ist Zahnarzt oder Medicine ist Arzt. Es ist was viel, viel Offeneres mit einem viel breit gefächerteren Portfolio von möglichen Karriereoptionen. Und wir versuchen durch die Reflexion im ersten Jahr und durch verschiedene Aktivitäten im zweiten und dritten Jahr, dem Studenten die Welt zu eröffnen, zu zeigen, was das Jobprofil sein könnte und auch zu zeigen, dass Leute schon mit einer ähnlichen Qualifikation in solchen Jobs arbeiten.
Wir sprechen mit Bardo Fraunholz, Director of Career Education von der Deakin Universität. Ja, in unserer vernetzten, globalisierten Welt, ist es heutzutage schwerer, einen Job zu bekommen oder einfacher als noch zum Beispiel vor 20 Jahren?
Ich würde sagen, und das ist so ein bisschen die juristische Antwort, es ist anders. Es hat sich verändert. Also die traditionelle Methode, wo man sagt, okay, ich habe jetzt mein Studium abgeschlossen, ich bin einer von der Elite und deshalb kriege ich einen Job, das gibt's nicht mehr. Heute studieren viel, viel mehr Menschen, als es vor 20 Jahren der Fall war. Das heißt, der Universitätsabschluss garantiert dir keinen Job mehr. Auch das Umfeld hat sich verändert, wie wir für Jobs unsere Bewerbungen machen. In der Vergangenheit hat man seinen Lebenslauf irgendwo eingereicht, hat noch einen netten Coverletter geschrieben und hat gesagt, okay, ich möchte diesen Job und ich bin qualifiziert und du solltest mich einstellen, weil ich derjenige bin, der diesen Job am besten macht. Heute ist es ein bisschen anders, weil Arbeitgeber können sich angucken, was jeder Student macht. Es gibt Facebook, es gibt LinkedIn und wenn du auf LinkedIn kein Profil hast, dann finden dich viele Arbeitgeber gar nicht, weil viele Arbeitgeber suchen auf LinkedIn ganz gezielt Leute, die sie einstellen wollen, weil das Profil ihnen passt, ohne dass sich derjenige vielleicht sogar auf den Job beworben hat. Das heißt, wir haben so eine Veränderung hin zu einem verdeckten Arbeitsmarkt, der gar nicht mehr so richtig breit in der Zeitung jeden Samstag ist oder auf den Jobsites Sieg oder ähnliches, sondern die so quasi im Dunkeln hinter verschlossenen Türen ausgehandelt wird, weil man sieht, was die Leute können, was die Leute machen und viele Arbeitgeber sagen, warum soll ich das jetzt großartig mit irgendwelchen Anzeigen, die ich bezahlen muss, inserieren, wenn ich doch hier einen Kandidaten habe, den kann ich kurz interviewen, wenn der passt, dann stelle ich den halt ein.
Es kommt also kaum noch zur Ausschreibung, zur klassischen, sondern die Leute werden teilweise schon vorher gefunden.
Ich denke, in vielen Fällen werden die Leute vorher gefunden und das macht es halt gerade für Studenten oder Absolventen von Universitäten gar nicht einfach, weil oftmals natürlich qualifiziertere Leute bevorzugt werden. Ja. Aber die Statistik sagt uns, dass zwischen 50% und 70% der Jobs heutzutage nicht mehr klassisch inseriert werden.
Gut, was gelernt, aufpassen, also Profile anlegen und wieder das Thema Netzwerk. Zum Thema Postgrad, das ist ja auch ein Riesenthema, wenn man also seinen Bachelor abgeschlossen hat und man will nochmal einen drauflegen, sage ich es mal so, vielleicht auch direkt am Anschluss. Viele Leute, die einen Bachelor in der Tasche haben, fragen sich, lohnt es sich oder lohnt es sich nicht, noch den Master zum Beispiel zu machen? Zunächst erstmal für alle, die uns aus Deutschland zuhören, das Thema Honors, was ja ein sehr australisches ist, und Master, was ist da der gravierende Unterschied?
Na, ich denke, Honors ist halt forschungsorientiert. Der Master ist es nicht unbedingt im australischen System. Honors ist quasi der Weg, um in eine Forschungskarriere zu starten. Honors wird gesehen als die Qualifikation, die man braucht, um einen Doktor zu machen und eben zu zeigen, dass man forschen kann. Man lernt forschen, qualitativ, quantitatives Forschen. Man schreibt eine Thesis, was im normalen australischen System nicht der Standard ist. Während der Master halt eine fachliche Qualifikation ist. Es gibt verschiedene, es gibt auch einen Master bei Research, aber die meisten Studenten machen Master in einer speziellen Disziplin.
Den habe ich dann irgendwann in der Tasche. Nun interessiert mich, zahlt sich das am Ende auch aus? Das fragen sich bestimmt viele. Gibt es Statistiken dazu, die sagen, ja, desto höher der Universitätsabschluss, desto höher das Zahlpaket?
Ja, und das ist wohl korrekt. Also es gibt eine Korrelation zwischen einem höheren Abschluss und einem höheren Gehalt. Allerdings muss man das schon immer fallweise betrachten. Ich denke, so eine einfache, ja, der Master ist immer eine Garantie in eine höhere Bezahlung, ist vielleicht nicht ganz richtig, weil oftmals, gerade im australischen Kontext, die Leute die Berufserfahrung ganz, ganz wichtig nehmen. Und ein Master ohne Berufserfahrung könnte sich manchmal als kritisch erweisen, weil Berufserfahrung ist etwas, was ein Arbeitgeber will. Und wenn man jetzt einen Bachelor gemacht hat und direkt einen Master hinterher macht, dann sagt der Arbeitgeber, naja gut, also du hast eigentlich jetzt nicht wirklich viel mehr gezeigt, du hast keine Erfahrung, ich zahle dir jetzt nicht das extra Gehalt, ich werde dir vielleicht dasselbe anbieten, was ich im Bachelor anbiete, weil du höher qualifiziert bist, kommst du vielleicht in die engere Auswahl. Aber gehaltsmäßig wird sich das nicht aus. Wenn man den Master später macht, Jahre Berufserfahrung und vielleicht sowas wie ein MBA draufsetzt, dann ist das vielleicht eine ganz andere Diskussion, weil es unter Umständen dir dann die Abteilungsleiterkarriere oder irgendwas in der Richtung ebnet. Und dann lohnt sich das natürlich schon. Ja, es ist ein schwieriges Mittelmaß und ich denke, Studenten heutzutage haben es wirklich schwieriger, weil sie natürlich Studiengebühren betrachten müssen. Sie müssen unter Umständen die Eltern unterstützen. Sie müssen unter Umständen arbeiten, um eben ganz normal ihre Rechnungen zu bezahlen. Ich denke, der Balanceakt liegt darin, dass man strategisch sein muss. Man muss sich überlegen, wenn ich arbeite, ist das eine Arbeit, die disziplinnah ist an dem, was ich studiere und mir unter Umständen ein bisschen Berufserfahrung für meine zukünftige Karriere ebnen kann. Wenn das der Fall ist, na gut, dann ist das auf jeden Fall lohnenswert. Die andere Sache muss man sich überlegen, wo studiert man? Deakin ist eine Universität, die Fernstudium anbietet, die viel online macht, dass man gar nicht unbedingt Präsenz machen muss. Viele Universitäten in Australien sind heute sehr flexibel. Das heißt, man kann das Studium auch in der Teilzeit machen und vielleicht Vollzeit arbeiten. Und das ist garantiert keine schlechte Option, wenn man jetzt wirklich eben das Einkommen braucht. Ich denke, man sollte seinen Job, den man neben dem Studium macht, bewusst machen. Also man sollte sehen, dass er tatsächlich was mit dem zu tun hat, was man später werden möchte. Und wenn man die Option nicht hat, wenigstens den Kontext sich suchen. Wenn man irgendwo im Arbeitsplatz ist, manchmal gibt es Optionen, dass man Projekte macht oder irgendwo sagt, ja, das ist was, was mich interessiert, kann ich vielleicht in der Art mitarbeiten? Oder dass man eben Praktika während dem Studium macht. Als ich in Deutschland studiert habe, habe ich jede Semesterferien im Sommer 3 Monate in der Industrie gearbeitet, einfach um Erfahrung zu sammeln. Und das können wir heutzutage sogar studienbegleitend und oftmals for credit machen. Das heißt, es zählt dann sogar zum Studienerfolg. Und viele dieser Berufspraktika sind tatsächlich auch bezahlt.
Und man lernt Leute kennen, die einem wahrscheinlich später einen Job vermitteln können.
Und es bildet das wichtige Netzwerk, genau.
Weil in Australien geht es ja viel mehr um Referenzen als in Deutschland, oder?
Viel, viel mehr. In Deutschland ist im Endeffekt die Note das Ausschlaggebende. Hier ist der Lebenslauf viel, viel wichtiger. Ein Arbeitgeber möchte sehen, dass der Student vieles gemacht hat und eben zielstrebig ist und zuverlässig ist. Die Note ist vielleicht auch relevant, aber bei weitem nicht so relevant wie in Deutschland. In Deutschland ist erstmal die Selektion nach Noten und dann Lebenslauf in zweitem Rang. Mhm. Hier ist es genau umgekehrt.
Wir sprechen mit Bardo Fraunholz, Director of Career Education von der Deakin Uni. Und es geht darum, wie junge Menschen in den Arbeitsmarkt kommen. Ja, ein großes Thema in Australien sind immer die internationalen Studenten. Das Bildungswesen soll den Mining Boom ersetzen. So ungefähr hat man es beim Premierminister gehört in den letzten Monaten. Es ist ein großer Wirtschaftsfaktor auf jeden Fall. Gleichzeitig aber haben es diese Menschen ja doch auch schwerer, oder? Denn sie werden ja anders behandelt. In Deutschland zum Beispiel, solange man Deutsch spricht oder Deutsch gelernt hat, kann man praktisch äquivalent mit den anderen studieren. Hier fängt es schon an bei der Tram oder der Zug, der extra bezahlt werden muss, im Gegensatz zu den Local Students. Ist es auch für Internationale schwerer auf dem Arbeitsmarkt nach dem Abschluss?
Ja, ich denke, man kann da auch wieder ganz differenziert sagen, das kommt drauf an, je nachdem, in welchem Bereich internationale Studenten sich bewerben wollen. Also ich denke, es gibt viele, ich sag mal, Disziplinen, in denen es kaum einen Unterschied macht, weil einfach der Bedarf nach wie vor sehr hoch ist. Aber da, wo natürlich mittlerweile viel Konkurrenz existiert, hat natürlich ein internationaler Student schon einen gewissen Nachteil, weil einfach manche Arbeitgeber sich überlegen, naja gut, ich habe jetzt keine Ahnung, was für einen Visa-Status der hat und ja, vielleicht ist das dann jetzt für mich nicht so wichtig, dass ich mir da Gedanken mache. Ich werde jetzt einfach den Weg des geringsten Widerstandes nehmen. Und ich glaube, da haben wir Aufklärungsarbeit zu leisten. Internationale Studenten haben oftmals Arbeitsrechte und deshalb sollte es eigentlich in vielen Fällen kein Problem sein. Es ist eigentlich mehr in den Köpfen der Arbeitgeber oder der kleineren Unternehmen, die einfach nicht so genau wissen, worauf sie sich da einlassen. Und ich denke, wenn wir da ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten könnten, könnten wir unter Umständen manche dieser Probleme auch beseitigen. Die Studenten kommen mit derselben Qualifikation. Sie haben sich bewiesen im australischen System. Sie haben was gelernt. Wenn sie gute Noten haben, dann wissen wir, dass sie auch tatsächlich strebsam waren, dass sie fleißig waren, dass sie tatsächlich auch die Disziplin beherrschen. Es gibt keinen Grund, weshalb sie schwerer haben sollten. Ich denke, die Aufklärungsarbeit ist wirklich wichtig.
Nun gibt es ja auch immer das Sprachproblem, was besonders bei Studenten aus dem asiatischen Raum hervorgehoben wird, dass das Englisch doch nicht auf dem gleichen Stand ist, logischerweise wie die Native Speakers. Wenn ich einfach ein Arbeitgeber bin hier und ich sage jemand, gleicher Abschluss, gleiche Uni, gleiche Qualifikation, der eine spricht fließend Englisch, der andere hat mit der Grammatik ein bisschen zu kämpfen.
Es hängt wahrscheinlich vom Job ab. Ich meine, wenn man sich überlegt, zum Beispiel ein Programmierer oder vielleicht ein Accountant, wo ja. es gar nicht so entscheidend ist, dass die Grammatik hundertprozentig ist, je nachdem, ich generalisiere jetzt hier ein bisschen. Ja. Aber ich denke, in dem Zusammenhang ist es vielleicht kein ausschlaggebendes Argument. Da kommt es vielleicht wirklich mehr auf die fachliche Qualifikation an. Wenn ich jetzt jemanden als Copywriter oder als Public Relations Menschen einstellen möchte, naja gut, dann habe ich vielleicht keine andere Wahl. Und das muss man halt überlegen und sich von Fall zu Fall eben auch dann entsprechend vor Augen führen. Und manchmal müssen sich sich vielleicht auch die internationalen Studenten dann überlegen, was sie eigentlich machen wollen und ob das dann das Richtige ist, wenn sie in Australien bleiben wollen. Viele Studenten wollen aber gar nicht in Australien bleiben.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Dieser Abschluss, den Sie hier teuer erwerben, das kann man ja schon so sagen, ist der daheim wirklich mehr wert als ein Abschluss von einer lokalen Uni in Indien, in China?
Kann man nicht so generell sagen. Es gibt sehr, sehr gute Universitäten in Indien und in China. Das ist überhaupt keine Frage. Aber was vielleicht manchmal interessant ist, ist einfach zu zeigen, dass man es in einem anderen Land machen konnte, schaffen konnte. Dieses Beweisen, dass man in einem komplett anderen Kultursystem überlebt, dass man da einen guten Abschluss machen kann, das ist attraktiv, diese Auslandserfahrung. Und es hängt natürlich davon ab, wo man ist. Also manche Universitäten sind halt Weltrang-Universitäten und andere sind vielleicht nicht ganz so hochrangig. Und dann ist es im Endeffekt, und viele unserer internationalen Studenten sind da auch sehr, sehr clever, eine Frage der Rankings, die sie mittlerweile sich sehr genau angucken. Und in Deakin, wir haben kürzlich die AACSB Accreditation bekommen, das ist die American Association of Business Schools in America. Das ist eine Sache, die halt für viele Studenten heutzutage ausschlaggebend ist. Und deshalb kommen Studenten unter Umständen nach Australien, um eben an einer solchen Universität zu studieren, weil sie möglicherweise zu Hause die Möglichkeiten nicht haben oder weil sie die internationale Erfahrung haben wollen.
Nun, ist es aber wirklich nicht leicht als internationaler Student, ich glaube auch unser Hörer hier, die Deutsche sind, die auch als internationale Studenten teilweise hier sind, also nicht nur ein Auslandssemester machen, sondern ihren ganzen Degree hier machen, die müssen arbeiten, die müssen viel leisten und es gab viele Skandale in den letzten Jahren. Ich denke da nur an gewisse Sicherheitsfirmen, die Leute eingestellt haben gegen alle Arbeitsrechte hier in Australien. Es gab den 7-Eleven-Skandal erst kürzlich. Haben Sie Studenten, die auf Sie als Career Department zugehen und Hilfe brauchen oder Ratschläge wollen, dass sie überhaupt erstmal ihre Rechte kennen hier in Australien?
Also ich denke, da ist Aufklärungsarbeit zu leisten. Leider ist es oftmals so, dass Studenten sehr scheu sind. Und wir haben das gesehen bei manchen dieser Skandale, dass die Sachen gar nicht ans Tageslicht kommen, weil die Studenten, die da ausgebeutet wurden und ganz schlimm ausgebeutet wurden, tatsächlich nicht wussten, wo sie sich hinwenden sollen. Wenn die Universität in irgendeiner Form davon weiß, dann wird die Universität diesen Studenten helfen. Und sie hat es in vielen Fällen auch schon getan. Aber ich habe bislang in meiner Abteilung noch keine Studenten gehabt, die das mit mir jetzt tatsächlich besprechen wollten. Die gehen oftmals zu ihren Lecturern, die gehen oftmals zu ihrem Fachbereich oder zu Student Advisern. Dass sie zu uns kommen, ist eigentlich eher rar, weil der direkte Bezug da nicht ist. Sie versuchen dann, glaube ich, die Hilfe eher auch bei der Student Union zum Beispiel zu finden. Und das passiert ständig und da kriegen wir auch Feedback, dass da eben Studenten hilfesuchend waren und dass die Universität dort einschreiten musste, weil selbst wenn man so Sachen hat wie Praktikantenplätze, gibt es manchmal Praktikumsorganisationen, die versuchen, Studenten in gewisser Weise doch ein bisschen auszunutzen. Und wir als Universität müssen natürlich ganz vorsichtig sein, dass da unsere Studenten zum Lernen hingehen und nicht für irgendwelche niederen Arbeiten ausgebeutet werden. Und das ist etwas, wo wir natürlich ständig auch bedacht sind, da möglichst viel Kommunikationskanäle offen zu halten mit den Studenten. Aber der Student, der in so einer Situation ist, findet es, glaube ich, unheimlich schwierig, darüber zu reden. Und er weiß auch nicht so richtig, wo er sich hinwenden soll. Und ich denke, da ist gerade die Öffentlichkeitsarbeit wirklich wichtig, dass man diesen Studenten sagt, naja, wenn du in einer Situation bist, wo du findest, dass du eigentlich anders bezahlt wirst, als es dir versprochen wurde, oder du siehst, dass deine Minimum Wage nicht bezahlt wird, dann geh zu deiner Universität, sprich mit deiner Student Union, sprich mit deinen Course Advisern. Die können dir helfen und die können dir dann sagen, wo du hingehen kannst, damit du eben auch das Geld bekommst, das du bekommen solltest.
Man kann sich also an Quellen wenden, auch die Fair Work Commission natürlich hier in Australien. Natürlich. Das ist Bardo Fraunholz von der Deakin Uni. Jetzt etwas, was bestimmt von vielen Leuten geklickt wird. Ich möchte gern von Ihnen die Tipps haben. Leute, die sich gerade noch überlegen, anfangen zu studieren, die nach Australien kommen möchten, die hier einen Abschluss machen möchten. Gibt es Abschlüsse, von denen Sie sagen, ja, damit ist der Berufseinstieg am einfachsten? Momentan in Australien, wenn man diese drei Fächer studiert, dann hat man so gut wie sicher einen Job am Ende.
Ja, also ich kann da ganz klar drüber reden, weil ich habe oder war privilegiert, Teil eines Kursteams zu sein, das einen Master of Business Analytics initiiert hat vor 3 Jahren. Das war der erste Master of Business Analytics in Australien. Wir haben in unserer Statistik mehr Jobs und mehr Firmen, die unsere Absolventen haben wollen, als wir Absolventen haben. Das heißt, in dem Bereich gibt es viel Bedarf und es ist eine tolle Qualifikation für alle Leute, die ein bisschen quantitativ orientiert sind und sich eben dafür interessieren, in dem Bereich Big Data zu arbeiten. Da hat man momentan ganz hervorragende Aussichten.
Also die Business-Analyse. Was muss man da mitbringen? Mathematische Kenntnisse, denke ich mal?
Also ich denke, Statistikkenntnisse braucht man auf jeden Fall, ja. Wobei wir natürlich auch viele dieser Sachen in unserer Bildung eben mit einbauen. Aber Grundkenntnisse oder zumindest ein Verständnis für Zahlen ist auf jeden Fall hilfreich. Aber auch ein bisschen so dieses logische Denken, weil man eben Sachen verknüpft oder wie man Organisationen oder Prozesse versteht, ist ganz, ganz wichtig. Ja. Also man muss schon ein bisschen breiter als nur Zahlen denken. Business Analytics ist Zahlen, aber dann eben Entscheidungen aus Zahlen. Das heißt, die Zahlen geben einem den Hintergrund, sie erklären einem, was die Situation ist. Aber dann braucht man den Kopf, um zu verstehen, was bedeutet das eigentlich und wie muss ich jetzt handeln? Mhm. Und aus den Analysen die Handlung abzuleiten, das ist eigentlich die Kunst.
Und das könnte wieder ein Job sein, besonders für internationale Studenten, denn ich denke mal, bei so einem Job braucht man kein muttersprachliches Englisch.
Und da haben wir eben auch ganz, ganz viele internationale Studenten, die da ihre Jobs finden und das auch mit einer Leidenschaft betreiben. Und in manchen kulturellen Hintergründen ist die Mathematik natürlich auch ganz dominant und deshalb ist da auch von vielen Studenten großes Interesse.
Ja, und ein weiteres großes Thema ist der Master, den kennen wir schon, aber der MBA, das Zauberwort der letzten 20 Jahre, sage ich mal. Hier in Australien, schon wenn man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, dann sieht man, dass die Kurse wie Pilze aus dem Boden sprießen. Also umgangssprachlich, jedes TAFE bietet inzwischen ein MBA an. Sie kennen sich besonders mit MBAs aus. Für alle, die es noch nicht genau wissen, was das denn überhaupt ist, warum ist das so ein Zauberwort in der Bildungsbranche?
Ja, also der Master of Business Administration ist schon irgendwo die Krönung der Master Degrees. Aber vielleicht oftmals auch missverstanden. Ein MBA ist tatsächlich speziell dafür gedacht, Leute, die in der Industrie sind, nach einigen Jahren Berufserfahrung auf einen anderen Weg oder auf eine andere Art des Denkens einzustimmen. Das heißt, ein MBA ist nicht dafür da, dass man jetzt eine spezielle, ganz enge Nische in irgendeiner Tiefe ergründet, sondern dass man halt wirklich Business Administration im weiteren Sinne versteht. Und das bedeutet, dass man versucht, Erfahrungen zu kontextualisieren. Das heißt, der MBA ist gar nicht dafür da, dass ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt in die Tiefe bohren und etwas ganz, ganz genau wissen, sondern ich möchte die Zusammenhänge verstehen. Und deshalb braucht man die Berufserfahrung. Ein MBA ohne Berufserfahrung macht keinen Sinn. Es ist wirklich dafür da, eben dieses große Big Picture zu lernen und zu verstehen und dann eben Entscheidungen fällen zu können als ein Manager, ein Senior Manager. Und deshalb ist der MBA eben auch oftmals der Karriereweg für Leute, die versuchen, ins Management aufzusteigen.
Also für Leute, die schon im Management sind, zu niederen Positionen oder wirklich die schon eine leitende Funktion haben. Also jemand, der ein einfacher Angestellter ist, der keine Leute unter sich hat, sage ich es mal so, für den würde sich ein MBA noch nicht lohnen.
Es hängt davon ab, was die Ambitionen sind. Wenn der MBA als das Eingangsticket gesehen wird, um vielleicht ins Mittelmanagement aufzusteigen, dann ist das vielleicht schon sinnvoll, je nachdem, wie viel Berufserfahrung man hat. Aber ich denke, wenn man jetzt gerade seinen Beruf angefangen hat, dann macht es wenig Sinn. Aber wenn man jetzt 3, 4, 5 Jahre im Beruf steht, dann kann das unter Umständen der Weg sein, um eben ins Mittelmanagement zu kommen, weil manchmal braucht man auch etwas, was einen unterscheidet von den anderen Anwärtern. Und der MBA leistet das natürlich. Aber man sollte schon beim MBA ganz genau gucken. Also es ist wichtig, dass man sich einen MBA sucht, der seiner Interessenlage entspricht. Also nicht jeder MBA ist dasselbe und nicht jeder MBA hat dieselbe Auswahl von Fächern. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man weiß, dass der MBA, wo man sich einschreibt, wirklich auch die Breite hat und die Fächer hat, die einen interessieren oder die Spezialisierungen hat, die einen interessieren. Das andere ist, man sollte sich angucken, was man machen kann, weil viele Leute ein MBA in Teilzeit studieren und Teilzeitstudiengänge sind natürlich ganz, ganz wichtig für Leute im Berufsleben, wenn man das berufsbegleitend macht. Und da muss man schauen, was für eine Infrastruktur kriegt man, weil sonst wird das ganz, ganz schwierig, das in Teilzeitstudiengang zu machen.
Ja.
Und als letztes sollte man sich anschauen, was die Studenten sagen über den MBA, wie die Erfahrung ist und was für Outcomes man durch den MBA erzielt hat und da gibt es gute Referenzen, weil viele Studenten natürlich das auch sehr weit posten heutzutage, was eben der MBA ihnen gebracht hat und wie die Erfahrung im Kurs war. Ich denke, diese studentischen Referenzen sollte man auf jeden Fall prüfen, bevor man sich einschreibt.
Durch die große Auswahl hier in Australien, die es inzwischen an MBAs gibt, gab es ja auch Kritiken, dass das Ganze ein bisschen verwässert wird, dass also es immer leichter gemacht wird, dass Leute, die viel zu tun haben, die sowieso schon 60 Stunden in der Woche arbeiten, die eigentlich wirklich logistisch kaum Zeit haben, dieses Studium abzulegen, dass es die viel leichter gemacht wird und dass es sehr viel um Geld geht, denn der MBA ist ja auch dafür bekannt, dass es ein sehr teurer Abschluss ist.
Ja, ich weiß jetzt nicht, was er kostet bei uns, aber ich denke, es ist schon einer der teureren Abschlüsse. Und ich denke, deshalb ist es auch ganz, ganz wichtig, dass man sich wirklich überlegt, was der MBA für einen erreichen soll. Also in vielen Fällen ist es vielleicht gar nicht der richtige Kurs. Wenn man jetzt eine gezielte Richtung verfolgt, um seine Karriere aufzubauen, man sagt jetzt, ich habe einen Bachelor gemacht, möglicherweise ein Bachelor of Arts, das Beispiel hatten wir ja vorhin, und ich arbeite jetzt in einem Unternehmen, vielleicht einer Werbeagentur, dann ist vielleicht ein Master in Marketing oder sowas viel sinnvoller als ein MBA, damit ich eben noch dieses spezielle Wissen habe, anstatt das breiten Wissen des Managements. Aber wenn ich jetzt an den Punkten bin, dass ich ins Management aufsteigen möchte und ich habe Berufserfahrung, dann denke ich, ist der MBA nach wie vor der vielversprechendstere Pfad, weil er einfach zeigt, dass man nochmal eine andere Perspektive mitbringt. Und wenn man in der Konkurrenz ist, und wir sind nun mal in jeder Situation in der Konkurrenz, wenn man eine Beförderung anstrebt, muss man sich eben behaupten und muss derjenige sein, der der beste Kandidat für den neuen Job ist, dann ist der MBA halt schon eine sinnvolle Alternative, weil er einfach zeigt, Initiative, tieferes Wissen, auch Networking, ganz wichtig, weil durch die Leute, die man im MBA trifft, die sind alle Leute mit Berufserfahrung, bildet man auch ein interessantes Netzwerk.
Ja.
Dadurch kann man schon zeigen, dass man einfach eine andere Initiative hat. Das Finanzielle, ich denke, das muss jeder selber bewerten. Das kann die Universität nicht für einen machen. Das ist, glaube ich, je nach individuellen Umständen ganz, ganz entscheidend.
Also Arbeitserfahrung haben wir, einen Universitätsabschluss natürlich und ein MBA wäre dann ideal, das i-Tüpfelchen, aber inzwischen gibt es immer mehr i-Tüpfelchen und gibt es da schon den nächsten Trend?
Ja, ich denke, es ist gar nicht so ganz einfach zu sagen, es gibt da den nächsten Trend. Es gibt halt mittlerweile viele Sachen. Ich hatte gerade Business Analytics angesprochen und das ist momentan so ein bisschen der Hot Topic oder so der Geheimtipp, um zu sagen, hier hast du eine Qualifikation, die was ganz Besonderes darstellt, was eben im breiteren Markt nicht existiert. Aber das sind so Trends, die vielleicht auch gar nicht so ganz langlebig sind, weil Business Analytics ist momentan etwas ganz, ganz Wichtiges und das wird für viele Jahre bei uns bleiben. Aber natürlich werden mehr und mehr Universitäten es anbieten und mehr Studenten werden absolvieren in Business Analytics und dann ist es vielleicht kein Geheimtipp mehr. Ich denke, der MBA hat einfach einen anderen Status erwirtschaftet. Der MBA steht dafür, dass er einen breiten Abschluss ist, der einem eben dieses globale Denken vermittelt. Mhm. Und da gibt es momentan keine andere Alternative. Wir sehen da nicht wirklich etwas, was versucht, im MBA da den Rang abzulaufen.
Ja, und in der englischsprachigen Welt ist er auf jeden Fall Gold wert. In Deutschland, glaube ich, gehört der Doktortitel immer noch zum Vorstandsposten.
Ja, Deutschland ist ganz anders. Ja. Der Doktortitel ist im Prinzip das bessere Ticket und bedeutet auch viel, viel mehr.
Ja.
In Australien ist ein bisschen Diskussion, ob der Doktortitel vielleicht auch mehr für die Industrie sein sollte. Momentan ist er sehr für die akademische Welt reserviert.
Ja.
Aber wir sehen Tendenzen auch von jüngeren, eben gerade Studenten in der Promotion, dass viele jetzt doch in die Industrie wollen. Also gerade im Bankenwesen sehen wir viele, die jetzt doch mit der Promotion eben dann in Banken einsteigen, Versicherungen oder auch die größeren, the Big Four, weil man den Doktortitel als Differenziator nimmt und der oftmals auch eben mit einem höheren Gehalt dann bezahlt wird.
Das zahlt sich also doch irgendwann dann aus im Leben. Wir sprechen mit Bardo Frauenholz von der Deakin Uni. Er gibt dort Advice und zwar Ratschläge für Studenten, die ja natürlich noch ihren Weg suchen in die Industrie. Jetzt wollen wir mal von ihm persönlich wissen, wie er denn seinen Weg gegangen ist. Das Einzige, was ich über Deutschland herausgefunden habe, dass Sie in Trier studiert haben.
Mhm.
Aber wie ist denn so Ihre Karriere verlaufen?
Ja, ich habe Abitur gemacht im Rheinland und bin dann nach Trier zum Studium, habe Betriebswirtschaft studiert, habe mich spezialisiert auf das Rechnungswesen, habe dann auch ein bisschen versucht, mich in dieser Disziplin, aber fand dann doch irgendwie das betriebliche Rechnungswesen nicht so wirklich das meinige und hatte mich dann umorientiert, habe ein bisschen als Journalist gearbeitet, also habe tatsächlich auch einen ähnlichen Hintergrund und bin dann nach einigen Jahren durch einen Glücksfall in die Situation gekommen, dass ich nach London gehen konnte und dort Jura studieren konnte und habe dort dann mich qualifiziert als Solicitor.
Mhm.
Und fand das auch hochgradig faszinierend, aber stellte dann fest, als ich so im Corporate Law war, dass ich dann im Endeffekt wieder genau dasselbe gemacht habe, was ich im Bereich Rechnungswesen gemacht habe.
Ja.
Und habe dann eine Option gehabt, oder es war ein interessantes Angebot, an eine Universität zu gehen und einem Projekt zu arbeiten. Und das habe ich dann getan und habe dann da eben die akademische Karriere kennengelernt und fand das richtig interessant. Und habe im Rahmen dieser akademischen Karriere, die ich da kennengelernt habe, eben mir so meinen eigenen Weg gebaut und so meine eigene Nische herausgearbeitet und wurde dann eben ein Akademiker an einer Universität im Bereich Information Systems, Schwerpunkt Projektmanagement und Business Analytics. Und habe in diesem Bereich viele Jahre gearbeitet und in den letzten Jahren habe ich dann so ein bisschen den, ich sag mal, administrativen Weg eingeschlagen. Ich war ein Director of Teaching und jetzt eben Director of Graduate Career Education Und das ist so mein Werdegang. Ich bin nach Australien gekommen, eigentlich mehr so per Zufall. Ich hatte die Möglichkeit, als ich in Deutschland für eine Universität gearbeitet habe, ein Forschungssemester einzulegen und hatte mich dann nach Australien beworben und bin dann in Deakin gelandet, habe dort einen Sommer verbracht. Ein Jahr später hatten sie einen Job in meinem Profil inseriert. Da dachte ich, oh ja, gucken wir mal, was passiert, habe mich drauf beworben. Dann haben sie mich halt gewollt und dann bin ich nach Australien gezogen.
Und seitdem sind Sie hier, wie lange dann jetzt schon insgesamt?
Ah, das sind 12 Jahre, schon eine ganze Weile.
12 Jahre Australien und er hilft jetzt anderen hier, einen Job zu finden und wir wünschen allen da draußen viel Glück, die uns zugehört haben. Ich glaube, es waren viele wichtige Tipps dabei.